Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Cedric, habe dir.
Markus, ich grüße dich. Ja, also es war ja wieder wild, ne? Kann man nicht anders sagen. Die letzten Tage, da denkt man, der Liga-Alltag ist vorbei und jetzt wird's ruhiger. Aber es gibt natürlich noch erstens den ein oder anderen internationalen Wettbewerb, der ausgespielt werden will. Conference League, Champions League, die beiden Finals, über die sprechen wir natürlich. Und es gibt natürlich jetzt auch diesen wilden Transfermarkt, auf dem wieder alles tobt. Spieler wechseln von A nach B, natürlich auch viele in die Premier League und von der Premier League weg. Es ist viel Bewegung nach wie vor auf dem Markt und das wird sich so durchziehen, bis dann die neue Saison wieder losgeht. Also Ruhe kehrt nie ein, ne? Sommerpause hin oder her.
Aber es ist ja auch toll. Also mir macht es ja auch extrem viel Spaß, weil es war ja immer die schlimmste Zeit, wenn nichts mehr passiert ist. Wenn keine Europameisterschaft war, keine Weltmeisterschaft. Es ist nicht viel passiert. Das war für mich immer furchtbar. Und so durch das, dass man gefühlt jetzt 365 Tage im Jahr spielt, haben wir ja gerade für unser Format ja wunderbare Sachen zu besprechen. Und da freue ich mich immer drauf.
Ja, absolut. Und dir geht's gut. Ich habe gesehen, viel zu tun. Du warst unter anderem letzte Woche in Braunschweig, Relegationsrückspiel. Braunschweig gegen Saarbrücken, also du spielst ja auch die ganze Gladiatur des europäischen Fußballs.
Ja.
Premier League bis hin zu den Niederungen.
Absolut. Das war für die Nerven der Verantwortlichen ein hochdramatisches Spiel. Es war zwar fußballerisch jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau, es lebte ganz klar von der Spannung, aber da haben es die Braunschweiger ja nochmal spannend gemacht. Ja. Sie haben die Saarbrücker da tatsächlich nochmal rankommen lassen, aber dann haben sie es mit Glück und Geschick dann in ihre Richtung noch ziehen können. Und in 2 Wochen beginnt ja schon wieder die U21-Europameisterschaft. Da darf ich auch mit dabei sein. Also du siehst, es wird nicht lange.
Nein. Bei dir schon mal gar nicht. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den Sprung schaffen soll von Braunschweig zum Conference League-Finale, zum FC Chelsea. Beide spielen Fußball. Ich glaube, das ist die Gemeinsamkeit.
Und ist ja ähnliche Veranstaltung.
Ähnliche Veranstaltung, genau, ja. Also der FC Chelsea, ich würde gerne mal mit diesem besonderen Club beginnen. Der hat nicht nur das Conference League Finale gegen Betis Sevilla völlig verdient und hinten raus auch klar gewonnen, nachdem es ja lange 0-1 stand aus Sicht der Engländer, sondern hat damit auch Geschichte geschrieben. Ne? Der erste Club, der sich jetzt wirklich jeden internationalen Cup da hat ins Trophäenschränkchen stellen können, weil die Conference League und viele von den ganz großen Vereinen nehmen da ja auch gar nicht erst teil. Ich glaube, Real Madrid wird das Ding nie gewinnen, weil sie nie dabei sind. Deswegen, das muss man schon wollen, sage ich immer. Aber trotzdem, ist ein Novum, ist was für die Geschichtsbücher.
Ja, absolut. Es ist was für die Geschichtsbücher, aber du sagst es ja schon richtig. Also ein FC Bayern München, ein Real Madrid und wie die ganzen Großen heißen, ja, die werden ein Teufel tun, um das Ding da zu gewinnen, weil dann weißt du, dass du es ja davor also völlig verkackt hast und mit dem letzten Strohhalm an so einem internationalen Wettbewerb teilnimmst, wo man halt irgendwie versucht hat, auch kleinere Vereine da irgendwie noch ins Boot mit hineinzuholen. Hat man halt nochmal einen Cup-Wettbewerb gemacht und klar, wenn du es dann gewinnst, ist toll und für Chelsea was Außergewöhnliches, weil du hast jetzt alle 4 Titel da gewonnen. Aber ich glaube, dass sie auf den Pokalsiegerwettbewerb eher verzichten könnten und dafür lieber das ein oder andere Mal mehr die Champions League zu gewinnen. Also von daher werden die Großen das in normaler Weise nicht ziehen. Klar, Chelsea hat es jetzt getan, ist auch ein großer Club. Aber es hat ja eine Vorgeschichte, weil sie halt das Jahr zuvor mit Ach und Krach gerade so hineingekommen sind. Und mit der Qualität, was sie haben, war das jetzt auch keine Riesenüberraschung, dass sie das Spiel für sich entschieden haben.
Nein, theoretisch alles richtig. Aber in der Praxis haben sie ja doch lange zurückgelegen. Also das 1-0 für Sevilla zu Beginn des Spiels und dann hat es dann schon auch gedauert, bis Chelsea so richtig reinkam. Also ab dem in der 9. Minute mit der Führung für die Spanier und erst in der 65. der Ausgleich durch Fernandes für den FC Chelsea. Das heißt, über eine Stunde lang hat es gedauert bis zum ersten Tor der Blues und dementsprechend hat man vielleicht eine halbe Stunde vor Schluss hier und da schon auch gedacht, vielleicht wird es eine Sensation. vielleicht geht es in die Verlängerung, vielleicht kann Betis das Niveau aufrechterhalten, aber nein, dann ging es doch schnell. Jackson in der 70. mit dem 2-1, in der 84. das 3-1 durch Sancho und dann das 4-1 noch in der Nachspielzeit durch Caicedo. Also am Ende schon auch deutlich, völlig klar, die zweite Halbzeit war richtig stark, aber die ersten 60 Minuten, vor allem die erste Halbzeit, ja, da hat sich Chelsea sehr schwer getan, hat lange nach Lücken gesucht. In der Abwehr von Betis Sevilla sind da nicht durchgekommen, so ein bisschen einfallslos, vielleicht noch so ein bisschen inspirationslos. Aber als es dann drauf ankam, haben sie praktisch, ja, man hat schon gedacht beim Gucken, Gang hochgeschaltet, so nach dem Motto, komm, jetzt machen wir mal ernst. Jetzt ziehen wir mal an. Und dann wurde es auch deutlich.
Ja, Betis ist ja kein Fallobst, ist ja keine Laufkundschaft. Also du musst da schon eine sehr gute Leistung an den Tag legen, um sie dann eben auch zu bezwingen. Und die haben tolle Spiele in ihren Reihen und waren verdient 1-0 in Führung, ja, weil sie in der ersten Halbzeit in meinen Augen die klar bessere Mannschaft waren. Chelsea hatte überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Der Einzige, der immer wieder mal versucht hat, für Kreativität zu sorgen und Lücken zu finden, war Cole Palmer. Der hat für mich ein tolles Spiel gemacht. Auch schon in der ersten Halbzeit war einer der wenigen, der sich gewehrt hat. Aber der Rest war definitiv unter ihren Möglichkeiten. Und dann hat der Trainer die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden. Vielleicht auch einen kurzen Zaubertrank genommen, die Jungs. Und es war dann ein ausgewechseltes Chelsea, ja. Und da war es dann irgendwann klar, jetzt, also wenn Betis jetzt nicht das 2-0 macht, wird es brutal schwer, das 1-0 über die Zeit zu bringen. Und so war es dann eben auch zum richtigen Zeitpunkt dann eben auch die Tore erzielt. Aber da war Cole Palmer ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Und was habe ich gelesen? Das war mit die jüngste Mannschaft, die je ein Europacup-Finale gespielt hat. Ich glaube, da gibt's nur eine. Das war irgendwo in den Mitte 70er Jahren. Das war Roter Stern Belgrad, die noch jünger waren. Und Chelsea ist die zweitjüngste Mannschaft, die so ein Finale, so ein internationales Finale bestritten hat. Also du siehst, da ist brutal viel Potenzial, aber eben auch vielleicht bei dem einen oder anderen, so ein Finale ist dann doch was Besonderes, wo ein bisschen an die Nerven zehrt und hat dann etwas gebraucht, um ja dann sein Leistungsvermögen eben auf den Platz zu bekommen.
Ja, absolut. Die Statistik ist auch ganz interessant, die es da gibt, oder die Statistiken, die Torschussstatistik zum Beispiel. 13-11 Torschüsse für Betis Sevilla. Also die haben es definitiv öfter versucht, aber Chelsea hat einfach dann mehr Qualität im Abschluss, eine höhere Effizienz. Das ist ja auch etwas, was eine Top-Mannschaft ausmacht, dass sie eben nicht viele Chancen brauchen oder im Verhältnis nicht allzu viele, um entsprechend ihre Tore zu machen. Dann noch zweitjüngste Mannschaft, alle 4 Cups in der Vitrine. Also war schon aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus ein spezielles und auch vielleicht besonderes Spiel. Kurios vielleicht auch so ein bisschen, weil durch den Gewinn der Conference League könnte natürlich theoretisch auch der FC Chelsea jetzt Europa League spielen. Man ist ja durch den Gewinn der Conference League für die Europa League qualifiziert, aber weil die Champions League natürlich auch schon längst eingetütet ist, ist es ja natürlich keine wirkliche Wahl, aber theoretisch könnten sie sich aussuchen. Och ja, wir spielen lieber Europa League. Rechnen wir uns mehr aus, aber es macht natürlich keiner. Ist am Ende des Tages Blödsinn. So, das dazu. Die Frage ist, gibt es da noch irgendwas zusätzlich zu sagen, außer dass es eben ein Cup war, eine Trophäe war, historisch war? Ist das vielleicht etwas, was dem Club nochmal mehr Strahlkraft verleiht, oder ist die Trophäe dafür einfach zu klein? Also jetzt gerade im Hinblick auf Spieler halten, Neuverpflichtungen tätigen, ich glaube, darauf hat das keine Auswirkung auf solche Dinge, ne?
Du, das geht alles über Geld.
Also ja, klar.
Mache ich mir bei Chelsea keine großen Sorgen. Wenn sie Spieler haben wollen, dann haben sie schon große und realistische Möglichkeiten, sie dann eben auch zu holen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es für die Außendarstellung wichtig ist, ja, immer wieder auch einen Titel zu gewinnen, auch wenn es nur der Conference Cup ist. Den musst du trotz alledem erstmal für dich dann holen. Und trotzdem ist das Ziel, muss ganz klar sein, für Chelsea jetzt wieder ein konstanter Vertreter in der Champions League zu werden. Ja, das kann nicht ihr Anspruch sein. Sie haben unfassbar viel Geld investiert in die Spieler. Wie gesagt, viele junge Spieler, viele hochtalentierte Spieler. Vielleicht auch so ein kleines Vorbild für Man United, ja, wie man es vielleicht hinbekommt. Aber du siehst, es geht auch nicht von heute auf morgen. Also man braucht auch ein bisschen Zeit und Geduld. Das hat Chelsea bewiesen. Aber die haben ja vor 2 Jahren hat das ganze Projekt ja angefangen mit eigener Wechsel, ist oder schon 3 Jahre jetzt her, als Abramowitsch gehen musste wegen den Angriffskrieg der Russen, dann mit weiß gar nicht, wie der neue Orner heißt, Todd Mosley oder irgendwie so, der unfassbar viel Geld investiert hat. Die haben, glaube ich, in einem Jahr haben die 7 Torhüter geholt. Also so völlig schräge Aktionen, wo kein Mensch verstanden hat, was sie jetzt eigentlich wieder machen. Aber eben viele auch hochtalentierte, siehe Cole Palmer. Ich glaube, dass Man City ihn jetzt wahnsinnig gern bei sich hätten. Aber er spielte halt unter Pep Guardiola nicht die ganz große Rolle. Ja, dann musst du eben so einen talentierten Jungen dann irgendwann auch ziehen lassen. Madueke, Enzo, alles für viel Geld gekommen und es zahlt sich scheinbar jetzt so langsam aus, dass es schon mal der erste Titel da ist. Sie haben es geschafft, in einem wirklich hochdramatischen Finale in die Champions League zu kommen. Also sie haben die Nervenstärke bewiesen, in Nottingham das letzte Spiel für sich gezogen. Also da ist was am Entstehen und jetzt ist die Frage, wie weit können sie da gehen? Ja? Und das wird hochspannend sein zu beobachten, weil, wie gesagt, auf Chelsea musst du aufpassen.
Ja, auf Chelsea muss man aufpassen. Du hast die dramatische Champions League Quali angesprochen. Dadurch waren es am Ende 69 Punkten in 38 Spiele, Tabellenplatz 4. Somit für die Königsklasse qualifiziert, hätte aber auch schief gehen können. Also da sieht man auch wieder, wie viel an einem Spiel hängt. Wenn es dann eben nicht klappt, dann wird über dich monatelang gesprochen, dann bist du noch nicht mal in der Königsklasse dabei, beziehungsweise hast eben noch dieses große Thema und dann sieht das alles ein bisschen anders aus, weil die Zahlen an sich sind ja nicht alle positiv. Also die haben gerade mal knapp über die Hälfte der Spiele gewinnen können, von 38 Partien in der Liga 20 gewonnen, 9 Unentschieden, 9 Niederlagen. Das ist eigentlich auch nicht Chelsea-würdig, etwas über 50% Siegquote. Bei 64 geschossenen Toren und 43 kassierten, ja, sind dann eben am Ende 69 Zähler. Deswegen, also...
Ja, aber Cedric, das ist genau der Punkt.
FC Chelsea, da sieht es am Ende so ein bisschen...
Es ist eine Entwicklung, ja. Sie müssen sich entwickeln. Und das hilft dir natürlich so ein Sieg in der Conference League, hilft dir extrem dabei, dass die Jungs merken, hoppala, wir können was gewinnen. Ja, und so eine Siegermentalität, die muss man lernen, ja, die hat man nicht so einfach mal, ja, jetzt sind wir der FC Chelsea und wir batschen jetzt da alles weg. Nein, das muss sich entwickeln. Das ist wie so ein zartes Pflänzchen, ja, so man muss so eine Kultur reinbekommen, ja, nur mit dem höchsten Anspruch auch zufrieden zu sein, ja, immer wieder hartnäckig dran zu bleiben, ja, und das war das, da dafür war der Cup extrem wichtig für die Mannschaft, weil nochmal, es sind wahnsinnig viele hochtalentierte junge Spieler dabei. So, jetzt haben die das erste Mal so einen Honigtopf da gewonnen, wo sie dran schlecken dürfen und der ist süß und der schmeckt unglaublich gut und das willst du nächstes Jahr wieder haben, ja? Und deswegen, ich sag dir, pass auf den Verein auf, der ist im Kommen, ja? Sie haben jetzt einen Teil der Tränen hinter sich gebracht und sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben und wie gesagt, wenn sie, auch Maresca hat es ja, der Trainer von Chelsea hat es ja gesagt, hey, Moment einmal, wir brauchen noch Zeit, ja, das geht nicht so schnell, wir brauchen eine Konstanz, um ganz oben mitspielen zu können, müssen wir noch viel konstanter werden, aber wir sind in diesem Prozess drinnen, ja, und nochmal, da pass auf die auf, die werden gefährlich werden.
Okay. Das nehmen wir mal so mit und nach dem Transfersommer frag ich dich nach der Prognose für die kommende Spielzeit, ob du vielleicht sogar dem FC Chelsea den ganz großen Wurf zutraust, also Kampf um die Meisterschaft. Aber müssen wir erstmal den Sommer abwarten. Ich glaube, das ist jetzt schon noch schwierig zu sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu einem anderen Finale. Das hat zwar nichts mit englischen Clubs zu tun, es war aber trotzdem historisch. Es war der höchste Finalsieg der Geschichte. In der Champions League gewinnt der PSG mit 5:0 gegen Inter Mailand und damit erstmals die Champions League. 5:0, so ein Finalsieg. Das ist natürlich beeindruckend. Das kann aber immer mal wieder passieren, auch bei großen Turnieren, auch bei hohem Niveau, wo du denkst, das wird sicherlich eine knappe Kiste. Wird es ja meistens auch, aber dann kann eben auch mal sowas bei rumkommen. Ne? Also da gibt es ja prominente Beispiele. 7:1 damals, WM-Halbfinale Deutschland-Brasilien und noch weitere Spiele mehr. Also wenn es dann einmal in eine Richtung kippt und ja, die eine Mannschaft, in dem Fall Paris, kommt in so einen Lauf rein, in so einen Flow rein, da gelingt dann wirklich alles. Bei Inter Mailand schleichen sich so 2, 3 kleine Fehler ein, dann nimmt das in beide Richtungen so eine gewisse Dynamik an, das ist eben auch der Sport, und dann hast du da am Ende kein 2-1 stehen, sondern 5-0, wo jeder natürlich erstmal sagt, was war da denn los? Ist das wirklich so ein großer Klassenunterschied? An dem Abend in den entscheidenden Situationen ja, in Summe wahrscheinlich nicht. Wenn du das Spiel 10-mal spielen lässt, wird es wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise so hoch ausgehen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber an dem Abend hat das eben für Paris alles genau so gepasst. Und es war ein natürlich verdienter Sieg, es war ein geschichtsträchtiger Sieg, es war der erste in der Königsklasse für Paris, die ja schon lange an diesem Hinkelpott arbeiten. Da ist ja mehr oder weniger alles drauf ausgelegt. Die französische Meisterschaft in allen Ehren, aber der hat jetzt wirklich keinen allzu großen Wert für Paris und vor allem für die Geldgeber aus den Emiraten etc. Da soll es dann schon die Champions League sein, und deswegen hat man auch Luis Enrique geholt, deswegen hat man den Kader auch entsprechend umstrukturiert, hat Mbappé nicht mehr mit dabei, sondern jetzt nochmal mehr den Faktor Kollektiv. Aber dazu darfst du gerne mal was sagen. Deine Einschätzung, Paris, erstes Mal gewonnen, die Champions League. Worauf führst du es zurück?
Es war beeindruckend, wie sie gespielt haben. Und also ich werde jetzt nicht Inter Mailand kritisieren, weil die haben so viel Freude gemacht in der Champions League mit den älteren Herren, sage ich jetzt mal, aber ganz liebevoll und nicht despektierlich. Dass man sich gewünscht hätte, dass es anders läuft. Ja. Auf der anderen Seite war das für mich, das war die Perfektion des modernen Fußballs. Wenn ich sehe, was Paris gegen den Ball arbeitet, ja. Und da ist kein Mbappé mehr da, der nicht mitmacht, da ist kein Messi mehr da, der nicht mitmacht, da ist kein Neymar mehr da, der nicht mitmacht, sondern alle 11 Spieler. Und das, wenn du mir mal erzählst, dass ein Dembélé mit einer Leichtigkeit nach hinten arbeiten kann, dann hätte ich gesagt, du Cedric, du hast keine Ahnung, das gibt's nicht, ja, das macht der nicht. Jetzt ist auf einmal Kapitän oder zweiter Kapitän, wenn Marquinhos nicht dabei ist. Und der arbeitet für die Mannschaft, das ist traumhaft. Und dann gehen die ab in einer Geschwindigkeit, das ist ja wirklich, das ist ja sagenhaft, ob Dembélé, ob Doué, ob Kvaratskhelia. Und vor allem haben sie im Mittelfeld einfach das Spiel für sich entschieden mit Vitinha, Fabian und Neves. Die haben Kalanoglu, Mkhitaryan und Barella völlig den Schneid abgekauft. Sie hatten keine Lösungen, sie zu bändigen. Die hatten so viel Spielfreude und so ein gutes Gefühl und so gutes Timing für jetzt müssen wir es schnell machen, jetzt müssen wir mal geduldig bleiben. Also es war ein nahezu für mich perfektes Spiel. In der ersten Halbzeit Thuram einen Kopfball nach einer Standardsituation, wo gefährlich war. In der zweiten Halbzeit auch eine Chance, ich weiß aber schon gar nicht mehr, wer es hatte. Also 2 Möglichkeiten zugelassen und das war's. Und selber, es hätte ja noch viel schlimmer ausgehen können. Also war Inter mit den 5 Toren ja noch gut bedient, weil die haben sich, wie du richtig sagst, völlig in einen Rausch gespielt. Und das trotz alledem mit einer Leichtigkeit. Und nochmal, wir sprechen von dem Champions League-Finale, das ist das Größte, was du als Vereinsfußballer gewinnen kannst. Ja? Und sie haben mit einer Leichtigkeit gespielt. Das war also wirklich traumhaft schön anzuschauen. Du hast gemerkt, bei Inter ist genau das Gegenteil. Und das ist oft das Problem, wenn du ältere Spieler hast. Weil die genau wissen, ein Mkhitaryan weiß, er kommt nicht noch 5-mal ins Champions League Finale. Ja? Ein Acerbi weiß, er kommt nicht 5-mal noch in das Champions League Finale. Dass du dann anfängst zum Überlegen, ja, dass du anfängst, hey, ich darf keine Fehler machen, ja, und so hat es gewirkt. Eine Mannschaft, die nicht frei aufgespielt hat, die sehr blockiert gewirkt hat, gar nicht in ihren, das, was sie ja so sensationell ausgezeichnet hat gegen Bayern und gegen Barcelona, dieses Fighting Spirit konnten die gar nicht entwickeln, weil bis die vielleicht mal dazukommen, war das Spiel schon Game Over, ja, also das hat Paris überragend gut gemacht und bei Inter ging halt an dem Tag gar nichts.
Ja, Paris war einfach so ein Stück weit gieriger, so ein Stück weit vielleicht auch präsenter und wacher in diesem Spiel als Inter Mailand, die es, aber das ist jetzt auch nicht überraschend, recht passiv gemacht haben. Also klar, ne, über dieses stabile Verteidigen kommen die Italiener nach wie vor oder die italienischen Mannschaften, auch wenn sie mittlerweile natürlich ganz viel Offensivqualität haben. Das ist alles klar, aber so ein bisschen so dieses Image, ne, Catenaccio etc., das bewahrheitete hier und da dann doch. Also das ist schon, glaube ich, auch so ausgelegt gewesen, dass man über eine stabile Defensive kommt und erstmal nicht zu viel nach vorne hin attackiert. Das war dann aber vielleicht zu passiv und PSG war nicht nur angriffsfreudig, sondern einfach so ein Stück weit auch gieriger, ich habe es gerade gesagt. Und das 2:0 ist ja so ein bisschen sinnbildlich dafür stehend, wo Inter einen Einwurf hat, weiter Einwurf in den Strafraum der Pariser. Und dann schlafen gefühlt alle Mailänder-Spieler und Paris ist wach, ist da, superschneller Kontergegenstoß und dann zack steht es 2:0 und der Treffer gemacht hat Doué, über den können wir auch nochmal ein Wort verlieren, denn das ist ja auch ein Wunschspieler von Max Eberl für die Bayern. Er ist der jüngste, glaube ich, ne, der in einem Königsklassen-Endspiel getroffen hat mit 19 Jahren und 362 Tagen, also wird bald 20, aber ist eben noch 19. Auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Spieler, über den du gerne mal ein paar Worte verlieren darfst. Aber meine These, Paris war galliger und gieriger, der stimmst du auch zu, ne?
Ja, aber weil sie komischerweise nicht, sie haben nicht nervös gewirkt. Ja? Sie haben in meinen Augen so frei aufgespielt und das Tor, was du beschreibst, ist ja sinnbildlich mit einer Geschwindigkeit, aber mit einer Spielfreude auch, wie Dembélé den Ball zurücklegt mit der Hacke. In Vitinhas Lauf, der dann nur noch den Ball nach vorne spielen muss auf Doué, der dann, und der war gar nicht so einfach, technisch hoch anspruchsvoll mit der Innenseite, das dann ins Eckenei setzt. Also da hast du alles gesehen, was diese Mannschaft auszeichnet. Ja? Eine unglaubliche Technik, eine unglaubliche Dynamik, aber auch ein Spielwitz, eine Spielfreude. Also wie gesagt, tolle Spieler mit dabei. Doué, also wirklich, ich weiß, warum Max Eberl den haben will. Ja? Es ist ein großartiger Spieler. Nur bei allem Wunsch und Beten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der FC Bayern ihn bekommt, weil nach dem Finale kannst du den nicht mehr loseisen. Ja? Der wird unbezahlbar und da sagen die Kataris, hey, was willst du verdienen? Mach mal da die Schatulle wieder auf und kriegst halt ein paar Euro mehr. Also das wird in meinen Augen nicht möglich sein. Also wenn sie das hinbekommen, dann sage ich Hut ab, Max Eberl, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja. Désiré Doué, na, muss man sich merken. 2 Tore plus Vorlage im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. Also ja, den kennt jetzt die ganze Fußballwelt, weil es ist ja tatsächlich so, ne, in der französischen Liga, da läuft das alles so ein Stück weit unterm Radar. Da weiß man ja auch, wenn man es nicht guckt, da gibt's halt Paris und dann gibt's ja sonst keinen, der da irgendwie konkurrenzfähig wäre, um oben mitzuspielen. Alle 20 Jahre vielleicht mal ein anderer Sieger, aber ansonsten ist das ja so eine Paris-Show und das ist natürlich dann auch wenig attraktiv, sich großartig damit zu beschäftigen. Auch wenn es hier und da immer mal wieder gute Fußballer gibt, überhaupt gar keine Frage. Also die Pariser Mannschaft oder die französischen Mannschaften haben auch gute Nachwuchsakademien und der ein oder andere schafft es ja dann auch immer wieder nach England, Spanien oder in die Bundesliga auch und das hat alles seine Berechtigung, alles gut, aber wenn es rein um den Faktor Spannung in der Meisterschaft geht, dann muss man sagen, das ist weitaus weniger spannend als noch in der Bundesliga und in anderen Ligen. Und deswegen hat man vielleicht Paris oder eben auch die einzelnen Protagonisten jetzt nicht zwangsweise immer so auf dem Zettel. Aber die Champions League ist natürlich eine gute Schaubühne und wenn du die so gewinnst und dann auch so eindrucksvoll und dann eben auch, wie jetzt der junge Désiré Doué mit einer solchen Leistung, 2 Tore plus Vorlage, gut, klar, ne, dann bleibst du nachhaltig auch dem Fußballlein im Gedächtnis. Und es war natürlich der ganz große Verdienst des Trainers, ne? Luis Enrique, der es geschafft hat, mit Paris erstmalig die Champions League zu gewinnen. Es war ja generell erst der 2. Triumph in der Königsklasse eines französischen Teams. 1993 hat das Olympique Marseille geschafft gegen den AC Mailand. Jetzt viele, viele Jahre später, über 3 Jahrzehnte später, 32 Jahre danach, das 2. Mal eine Mannschaft aus Frankreich mit Paris jetzt gegen Inter Mailand. Also wenn Frankreich oder wenn eine französische Mannschaft die Champions League gewinnt, ist Mailand nicht weit, das kann man sagen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Luis Enrique, der seit 2023 das Zepter in der Hand hat bei Paris, der die Mannschaft weiterentwickelt hat, weitergebracht hat, der eine Mentalität reingebracht hat, die ich beeindruckend fand oder finde. Du hast ja gerade richtig angesprochen mit Dembélé als Musterbeispiel dafür, was alles geht, wenn der Trainer die Leute erreicht, wenn er sie mitnehmen kann auf die eigene Reise, wenn er der Mannschaft seine Handschrift auf aufdiktieren kann, aber das eben so macht mit so viel Empathie, dass auch jeder wirklich mitgeht, so ein Star-Ensemble zu dirigieren, zu delegieren, mit auf die Reise zu nehmen, wie ich immer gerne sage, ist ja gar nicht so einfach. Also es ist ganz große Kunst, also allein menschentechnisch, um das Wort mal zu nehmen. Darum geht's ja am Ende des Tages, weil kicken könnt ihr ja so oder so alle.
Ja, absolut. Das ist ganz entscheidend. Und ich sag's dir ganz ehrlich, mir war der Verein nie sonderlich sympathisch, weil das auch so ein gekauftes Konstrukt für mich war. Ja, du hast schon angesprochen aus den Arabischen Emiraten mit Khalifa, einen, die unfassbar viel Geld da reingesteckt haben und dieses Ziel hatten, auf Biegen und Brechen diese Champions League zu gewinnen. Und mir waren die nicht sympathisch. Ja? Davor waren sie mir sympathisch, also so ein George Weah, ein Gino Lada gespielt hat. Aber dann, als die Kataris kamen, hat mir das nicht mehr gefallen. Ja? Das war ja wie im Zirkus. Ja? Also völlig abtörnend für mich, hat nichts mit einer großen Mannschaft zu tun, wo drauf hinarbeitet. Nochmal, du brauchst ein Geld, ja. Also man darf nicht so scheinheilig sein und meinen, alle anderen Vereine, die müssen auch schauen, wo sie ihr Geld hinbekommen. Aber das fand ich, das war ja so das erste Projekt, wo groß war, wo man wusste, da wird so unfassbar viel Geld hineingesteckt. Und deswegen, wie ich vorher erwähnt habe, die Spieler, die schon da waren, ja, Beckham nicht zu vergessen. Also wirklich große Namen, aber alle so in ihrem, ich sage mal, im Herbst ihres Zenits. Und sie konnten es nie erreichen und waren meilenweit davon entfernt, außer einmal, als sie bei diesem Corona-Turnier da in Portugal war es, wo sie gegen Bayern im Finale standen, da waren sie kurz davor, da waren sie mit Sicherheit gleich auf mit den Bayern, also da war das Glück nicht auf ihrer Seite, aber sonst waren die ja meilenweit davon entfernt. Also sie haben es zwar immer wieder ausgeschrieben als großes Ziel und ich sage, wie sollte es funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Jetzt war das erste Mal, wo ich dachte, hoi, passen wir mal auf die auf. Ich bin mal sehr gespannt, wie die performen. Und erinner dich, die Gruppenphase, so einfach war das für Paris auch nicht. Die haben sich auch erst am letzten Spieltag qualifiziert. Ja, gegen VfB Stuttgart dann 4-1 zwar klar gewonnen und sie wirklich auch hergespielt, aber das war eine relativ enge Kiste, ja. Also, und dann ist irgendwas entstanden und sie sind immer besser geworden. Und was ich jetzt wirklich sehr, sehr sympathisch fand und vor allen Dingen vielleicht auch meine Meinung ein Stück weit ändert, ist die Geste nach dem gewonnenen Finale ihrem Trainer gegenüber, die Fans, was die da abgeliefert haben mit diesem riesen Banner, wo die Tochter drauf war, wie Luis Enrique damals in Barcelona, als sie die Champions League gewonnen hat mit seiner Tochter, an der Mittellinie die Barca-Flagge da aufgehängt hat oder in den Boden gerammt hat. Da habe ich gemerkt, okay, das ist ein menschlicher Verein. Ja. Da sind wahnsinnig viele Menschen, die Sympathisanten dieses Vereins sind und nichtsdestotrotz auch ein Gespür haben, hey, da ist jemand, der uns extrem gut tut, der extrem gute Sachen macht mit unserem Club, wirklich eine tolle Mannschaft entwickelt hat. Dem müssen wir was zurückgeben. Und das fand ich so beeindruckend und da sind sie für mich wieder menschlicher geworden. Ja, sind wieder ein Verein geworden, wo ich sage, okay, er ist doch nicht so unsympathisch. Ja? Weil, wie gesagt, das Geld ist das eine, aber da hat da wirklich die Fans haben da eine große Geste gezeigt und was, ja, was Luis Enrique da durchstehen musste, das kann man sich ja als Familienvater gar nicht vorstellen. Das mag man sich auch gar nicht vorstellen, was der da durchleiden musste, aber wie da wahnsinnig viele Menschen eben dran denken und da ihm helfen, das Ganze eben auch ein Stück weit zu verarbeiten. Also das war großartig und da habe ich mich wirklich für die Mannschaft, für den Verein und vor allen Dingen für ihn wahnsinnig gefreut.
Ja. Ja, das ist das, was wahrscheinlich auch noch lange in Erinnerung bleibt, weil das geht ja unabhängig davon, ob man Paris als Mannschaft sympathisch findet oder nicht, das geht ins Herz, das hast du gut beschrieben, also diese Tragik rund um Luis Enrique und alles was mit zu tun hat, man hat es ja verfolgt über die letzten Jahre, wie geht er damit um, kommt er überhaupt nochmal zurück? Das hat er dann aber relativ schnell für sich klar gehabt, dass er definitiv weiter Trainer sein möchte. Dann kam er 2023 nach Paris, hat da schön was entwickelt, was man nicht vergessen darf. Die Entwicklung ist, genauso wie du beschrieben hast, eine mit auch einigen Stolpersteinen mit dabei. Also es lief jetzt nicht wie am Schnürchen immer nur. Im letzten Jahr ist man zwar Meister geworden, ganz klar, genauso wie dieses Jahr, aber hat in der Champions League nur das Halbfinale erreicht. Damals 5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Und auch in dieser Saison, auch das hast du schön beschrieben, lief's ja erstmal richtig holprig. Also wenn ich jetzt hier nochmal auf die Abschlusstabelle gucke, der Champions League Tabellen, der Champions League Gruppenphase kann man nicht sagen, ist ja keine Gruppe mehr, sondern auf die Abschlusstabelle nach 8 Spieltagen. So, dann sehe ich Paris auf der 15, muss man sich immer wieder vor Augen halten, die tatsächlich nur 2 Punkte haben vor dem 25. Dinamo Zagreb. Und ab Platz 25 ist eben das Ausscheiden. Und 2 Punkte über dem ersten, der nicht in der Playoff-Runde war, direkt qualifiziert, davon waren sie ganz weit entfernt. Was heißt ganz weit entfernt? Aston Villa 16 Punkte auf der 8, das war schon dann auch eng beieinander, aber da hat eben noch einiges nicht gestimmt. 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, 14-9 Tore, 13 Punkte und damit eben nochmal diesem Champions League aus von der Schippe gesprungen. 4-1 in Stuttgart, du hast gesagt, und dadurch überhaupt erst in der K.O.-Runde. Und dann nahm das Ganze Fahrt auf. Aber ja, wenn man sich die Zahlen so anguckt, wie gesagt, 11 Siege dann mit dem Finalsieg, 1 Unentschieden, aber eben auch 5 Niederlagen. Genauso wie letztes Jahr 5 Niederlagen in der Champions League. Und trotzdem hast du am Ende das Ding in der Hand. Das finde ich ist auch bemerkenswert. Wenn du 5-mal verlierst in diesem Wettbewerb und den am Ende trotzdem gewinnst, klar ist der neuen Konstellation geschuldet, dass das geht. Aber ja, es war jetzt nicht irgendwie so ein Durchrauschen.
Nein, kein Durchrauschen, aber ich glaube, dass in dem Spiel gegen Liverpool, da ist bei ihnen, da ist was gewachsen, da ist ein Glaube gewachsen, dass weil Liverpool mit einer der Top-Favoriten auf den Champions League-Titel in 2 wirklich hochkarätigen Spielen, also sowohl in Paris wie auch in Liverpool, wirklich 2 sagenhafte Spiele, wo dann Donnarumma einen Allison einen Sahnetag hatte, beim Rückspiel dann Donnarumma einen Sahnetag, ging glaube ich ins Elfmeterschießen und da haben sie sich dann eben behauptet und ich glaube, dass da was zusammengewachsen ist, wo sie gemerkt haben, hoppala, hey, wenn wir Gas geben, wenn wir zueinander stehen, wenn wir auch diese schwierigen Phasen gemeinsam durchstehen, dann können wir vielleicht auch den ganz großen Wurf schaffen und wie gesagt, es war beeindruckend, wie sie da am Samstag agiert haben.
Ja, also Kompliment und Glückwunsch in die französische Hauptstadt, erstmals die Champions League gewonnen, das 2. Mal überhaupt in der Geschichte des Wettbewerbs, dass eine französische Mannschaft sich da hat durchsetzen können nach Marseille 1993 und wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Natürlich jetzt, ne, wenn die Jungs beisammen halten und den Titel in der Hand haben und weiter so toll Fußball spielen mit dem Trainer, der es irgendwie versteht, da so eine richtig tolle Energie reinzubringen, dann sind sie automatisch auch Titelfavorit oder Mitfavorit im nächsten Jahr. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
Ja, und jetzt stell dir mal im Nachhinein, das habe ich mir so nach 30 Minuten gedacht, stell mal vor, die hätten im Finale gegen Barcelona gespielt. Ich glaube, da sind wir ja uns einig, dass das schon auch schon sehr gut zum Anschauen war, was Barcelona da auf den Rasen gebracht hat. Bisschen unglücklich gegen Inter, wobei nichts gegen mein Inter Mailand. Ich mag das ja, wenn da so ein Mentalitätsmonster da am Start sind. Aber jetzt stell dir mal vor, so 2 Hochgeschwindigkeitsmannschaften treffen aufeinander. Also das wäre schon auch sehr interessant gewesen, weil, wie gesagt, Inter an dem Tag hat überhaupt keine Chance.
Ja. Das ist so. Paris spielt jetzt noch in der Club-WM gegen Atletico Madrid, gegen Botafogo, wer kennt sie nicht, und gegen die Seattle Sounders. Jetzt will ich natürlich nicht auf die Spiele eingehen, aber jetzt mal generell zu diesem Konstrukt Club-Weltmeisterschaft. Was kannst du dem abgewinnen?
Das wird sich zeigen. Also im Moment ist es noch so ein riesengroßes Fragezeichen für mich, weil ich gar nicht weiß, wie was heißt das eigentlich für die Spieler? Ja? Haben die jetzt gerade im Moment, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, ein bisschen Urlaub und fangen dann wieder an? Oder wie läuft es? Weil wenn du wirklich es schaffst, bis ins Finale zu kommen, ja, da geht ja die Saison schon wieder fast los. Also wann haben die Spieler auch mal eine Pause? Also das ist so gerade das große Fragezeichen, das ich habe. Ja? Dann bin ich auch sehr gespannt vom Niveau her. Ja? Was hast du gerade für Wetterbedingungen in Amerika drüben? Ist es Bullen heiß oder hast du angenehme Temperaturen, wo du Leistung auch bringen kannst? Also das sind alles so Fragezeichen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, aber eins ist klar, also alle wollen da mit dabei sein. Selbst ein Ronaldo sagt, ey, Moment einmal, ich höre in Saudi-Arabien höre ich auf, ich will irgendwo zu einem Verein, wo ich da diese Clubweltmeisterschaft mitspielen kann. Also Thomas Müller, wo sagt, ey, diese 14 Tage, gibt mir noch einen Vertrag für 14 Tage, da will ich mit dabei sein. Also die Spieler nehmen es scheinbar auch sehr ernst und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Niveau. Hast du da hohe Ergebnisse oder ist alles sehr eng? Das sind alles so Fragezeichen, die ich im Moment nicht einordnen kann, nicht, ja, wo ich nicht so genau weiß, was kommt da jetzt eigentlich auf mich zu.
Ja, weil die Frage nach der sportlichen Relevanz stellt sich ja dann schon auch. Es gibt eben einige Clubs, ich habe ja gerade die Gegner von Paris vorgelesen, wo man jetzt nicht so genau weiß, wie leistungsstark sind die eigentlich, weil man deren Liga-Alltag natürlich auch nicht verfolgt. Aber ich würde auf den ersten Blick schon sagen, da müsste es doch, wenn alle im Normalmodus agieren, eine klaffende Lücke geben zwischen den europäischen Top-Teams und eben ja so manch anderem. Klar, ne, Boca Juniors, die sind sicherlich auch wettbewerbsfähig. Gegen die spielt zum Beispiel der FC Bayern München. Der FC Bayern spielt aber auch im ersten Spiel gegen Auckland City. Ja, gut, Freunde.
Ich weiß nicht. Nichts gegen meine Neuseeländer, gell?
Nein, nichts gegen deine Neuseeländer, aber im Direktvergleich, der dürfte eigentlich, ja, ne, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ja. Und dann spielt Bayern noch im innereuropäischen Duell am dritten Spieltag der Club-WM gegen Benfica Lissabon. Ja, also manchmal ist es sehr interessant und klangvoll von den Namen her und manchmal denkst du da, ja gut, also eigentlich müsste das doch eine klare Sache sein. Ja, schauen wir uns an. 15.06. um 18 Uhr geht's für die Bayern los und alle anderen Mannschaften nehmen dann eben auch Fahrt auf in der Club-WM und natürlich werden wir auch im Zuge des Podcasts darüber sprechen. Jetzt aber, lieber Markus, würde ich sagen, gehen wir nochmal so ein bisschen aufs Personal ein und zwar auf das bei Manchester City. Denn Pep Guardiola hat nach dieser verkorksten Saison ohne Titel und ich sage immer wieder bewusst ohne Titel, klar, die können auch die Club-WM gewinnen, aber das ist für mich dann nochmal irgendwie ausgeklammert, eine eigene Nummer. Das zählt jetzt nicht in die Riege der Titel, die man da so aufführen könnte, wenn es um eine nicht titellose Saison ginge. Also, nach so einer titellosen Saison sagt sich Pep Guardiola, ich bleibe, aber ich wechsle mein Trainerteam aus. Und zwar drei Jungs um sich herum hat er einfach mal ausgetauscht oder austauschen lassen oder das war sicherlich auch eine Entscheidung mit dem Verein zusammen, wobei er natürlich da das letzte Wort hat und er vielleicht das Thema auch angestoßen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht weißt du da mehr, aber Fakt ist, ja, es kommt so ein bisschen so rüber, so nach dem Motto, ich sag's jetzt mal ganz platt, so wird das wahrscheinlich selbst nie formulieren und vielleicht auch nicht denken, aber ja, ich war es nicht schuld, aber hier, die Jungs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also so geht das ja nicht, da brauche ich neue Impulse, damit das wieder was wird.
Und das ist das richtige Wort, neue Impulse. Also ich glaube, da gibt's keine Schuldzuweisungen, weil sie haben ja grandiose Zeiten miteinander erlebt. Ja, sie haben tolle Erfolge gefeiert, sie haben die Premier League dominiert, sie haben wirklich was Großartiges erschaffen, wo weltweit auf Beachtung gestoßen ist und jetzt ist vielleicht ein Punkt da, wo man sagt, okay, man braucht wieder neue Ansprache, ja, weil ja, es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn Pep Guardiola das ganze Training leiten würde. Ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Der wird einen Teil machen, ja, aber einen Großteil werden seine Assistenten eben machen. Ja, ob es das Aufwärmen ist, ob es die Passform ist, ob es Spielformen sind, wo sie leiten und ja, und da erhofft er sich vielleicht einen neuen Impuls, ja, dass er sagt, okay, pass auf, wir waren so erfolgreich. Also mich austauschen, das will ich nicht, das will aber auch der Verein nicht. Aber ich brauche jetzt auch in meinem Trainerteam vielleicht auch eine neue Sichtweise, ja, weil arbeitet seit weiß der Teufel 5, 6, 7 Jahren eng zusammen und manchmal siehst du ja dann vor lauter Wald den Baum nicht mehr, ja. Und so geht's dem Assistenten ja genauso, ja, weil die müssen viel machen, die sind ja auch voll in der Mühle drinnen und also das macht schon Sinn. Also das ist jetzt für mich jetzt keine Panikgeschichte, dass ich jetzt aus der Panik heraus einfach irgendwas mache, um was zu verändern. Das wirkt nicht so auf mich. Es wirkt für mich, okay, was können wir machen, um die Mannschaft wieder besser zu erreichen? Also wir brauchen eine andere Ansprache. Ich muss vielleicht auch meine Ansprache überdenken, aber ich brauche auch Leute um mich herum, die auch eine andere Ansprache haben. Ich brauche aber auch wieder Leute, die mich vielleicht auf das ein oder andere hinweisen, ja, wo vielleicht in der Vergangenheit nicht mehr gesehen worden ist. Und so kommt es dann eben zustande. Und dann schaust du, okay, wer ist gerade im Moment auf dem Markt oder wer bei welchem Verein hast du das Gefühl, ja, da ist die Spielweise ähnlich wie bei uns. Da könnte ich eventuell profitieren und da hole ich mir jetzt die Leute rein. Also ich sehe es nicht so, dass alle Schuld nur ich nicht. Das kann ich mir beim Pep Guardiola nicht vorstellen. Ich glaube, dass der viele schlaflose Nächte in der Vergangenheit hatte und sehr, sehr viel gegrübelt hat, warum und weshalb es nicht läuft. So schätze ich ihn ein und er will jetzt zur neuen Saison jetzt einfach wieder maximalen sportlichen Erfolg haben und dementsprechend bastelt er nicht nur am Kader für die neue Saison, sondern er bastelt eben auch an seinem Trainerteam.
Genau. Die drei, mit denen er da lange zusammengearbeitet hat, verlassen jetzt also den Club. Unter anderem ist das, ja, wie heißt er jetzt? Ich habe es mir notiert. Der gute Carlos Vicens, so spreche ich ihn jetzt einfach mal aus, Vicens, der war unter anderem für die Standards zuständig und der wird jetzt Cheftrainer bei Sporting Braga. Sporting Braga, erste portugiesische Liga, immer mal wieder auch europäisch unterwegs, Conference League, Europa League, wie auch immer. Fakt ist, die haben ja dieses spezielle Stadion der Steinwand. Warst du schon mal da?
Nein, ich habe da noch nie gespielt, aber es ist...
Aber du kennst es,
ja, du weißt... Ja, logisch, ja. Das ist sehr beeindruckend, aber ich war selber noch nicht da.
Ja, und da dachte ich immer, da muss ich mal hin. Das liegt ja auch recht schön am Atlantik, in der Nähe von Galizien, also in der Nähe des Nordwesten Spaniens auf der portugiesischen Seite, da so ein bisschen im Norden gelegen und eben mit dieser Steinwand was ganz Spezielles, das Stadion und dieser kleine Club. Und da wird der gute Herr Vicens jetzt Cheftrainer, also wechselt vom Co. auf den Cheftrainerposten. Andersrum macht es der Niederländer Pepin Leinders. Der war nämlich Cheftrainer und zwar 6 Monate lang bei Red Bull Salzburg. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da endete das Ganze sang- und klanglos und deswegen ist der 42-Jährige jetzt wieder zurück auf dem Co-Trainerposten und zwar jetzt neu an der Seite von Pep Guardiola. Also der eine geht von Pep weg und wird Cheftrainer und der andere kommt zu Pep und wird wieder Co-Trainer, nachdem er als Cheftrainer seinen Weg nicht gefunden hat. Ich weiß jetzt schon, was du sagen wirst. Co-Trainer und Cheftrainer, das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Sachen, ne?
Absolut. Und du musst ja wissen, Leinders ist ja der langjährige Co-Trainer von Jürgen Klopp gewesen. Ja?
Genau.
Und und das ist nicht jeder Co-Trainer oder der als Co-Trainer anfängt, dann eben auch gemacht für einen Cheftrainer. Ja? Weil du kannst dir jetzt keinem erzählen, dass der Leinders ein schlechter Trainer ist. Der ist so erfolgreich mit Jürgen Klopp gewesen, dass jetzt selbst ein Pep Guardiola sagt, ey, komm mal in mein Team und scheitert krachend in Salzburg, ja, wo du nicht nachvollziehen kannst, ja, und trotzdem gibt's halt einfach paar andere Thematiken für einen Cheftrainer, ja, und da ist nicht jeder dafür gemacht und Leinders war für mich immer so ein Typ, der im Hintergrund arbeitet, ja, den siehst du und hörst du nicht, der macht einen Top-Job, aber es ist keiner für die Front und leider bin ich bestätigt worden, ja, weil wo ich das gehört habe, dass er nach Salzburg geht, habe ich gedacht, oh, ob das gut geht und es ist leider nicht gut gegangen. Aber ja, wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen, er hat wieder einen Job gefunden und nicht den schlechtesten, würde ich mal behaupten.
Das sehe ich auch so. Also ich bin sehr gespannt, welche Impulse das den Citizens dann wirklich bringt, wie weit es dann in der kommenden Saison geht. Das Schöne ist natürlich, wenn du eine solche Katastrophensaison gespielt hast, dann geht's ja nur besser. Das heißt, man muss jetzt nicht hoch springen, um mit einem besseren Resultat aus der neuen Saison zu gehen. Aber es sollte schon wieder ein Titel sein, vielleicht auch zwei oder mehr. Also titellos ist eben etwas, das kennt man da eigentlich gar nicht bei Man City. Und vielleicht jetzt aber mit neuem Personal abseits des Platzes, aber vielleicht natürlich auch vielem Neuen auf dem Platz, geht es dann eben wieder nach vorne. Ich bin gespannt, Ende des Transfersommers, wer da so den Weg zu Man City gefunden hat. Das ist vielleicht aber mal ein Thema für in ein paar Wochen, wenn wir dann mehr wissen. Eine Personalie, die aber schon feststeht, über die würde ich gerne abschließend noch kurz sprechen, nicht allzu lang, aber fand ich dann irgendwie auch so ein Hingucker wert. Frimpong wechselt aus der Bundesliga in die Premier League, ja, also die Gerüchte kursieren ja schon seit Wochen, aber auch da bin ich manchmal so ein bisschen konservativ und sag mir, komm Markus, lass uns dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Jetzt ist es aber soweit und das Ganze ist fix und amtlich und er wird da so ein Stück weit die Personalie Trent Alexander-Arnold ersetzen, der zu Real Madrid geht. Also Arnold weg, Frimpong auf seiner Position. Ist ja schon auch so ein anderer Spieler. Ich sage immer, das ist auch so ein fleißiger Arbeiter. Also der hilft auch im eigenen Strafraum. Der ist auch total mannschaftsdienlich, ist ein super guter Geist fürs Team, ein total fröhlicher Mensch, ein fleißiger, ein akribischer Arbeiter auf dem Platz, trotz toller Technik, die er auch besitzt. Er kann eigentlich alles. Er kann das 1 gegen 1, er kann die Linie runter, er kann wundervoll vorbereiten, weil er eben auch den Blick für den Mitspieler hat. Er ist ein Spieler mit sehr wachem Auge auf dem Platz. Aber das Einzige, was er nicht so gut kann, ist den Ball ins Tor schießen. Also er hat schon auch, wie ich finde, eklatante Abschlussschwächen. Und das trotz dessen, dass er ein Offensiver ist. Der macht zwar mal so seine paar wenige Buden, aber gemessen an den Chancen, die er hat, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe ihn ganz oft in Leverkusen gesehen. Und wenn da so ein Steckpass kommt und Frimpong geht, dann weißt du zwei Dinge. Du weißt zum Ersten, der bekommt den Ball, weil er super schnell ist. Also ich glaube, da gibt's wenige Spieler in der Liga, in der Bundesliga, ich weiß nicht, wie in der Premier League sein wird, aber in der Bundesliga, die ihn von dem Speed her aufhalten können. Das heißt, er wird den Ball kriegen, aber du weißt genauso gut, er wird den aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verwandeln. Auch drei vorm Tor nicht. Der hat die Nervenstärke nicht. Und das denke ich, oh mein Gott, wenn er das noch hätte, er wäre ein so kompletter Spieler, aber das hat er nicht. Aber er wird trotzdem, meine Prognose, Liverpool sehr gut tun. Was meinst du?
Bin ich voll bei dir. Es ist, wie du richtig gesagt, ein fleißiger ICE, weil der Hund ist ja so schnell. Und ja, und das ist für die Premier League natürlich, oder besser gesagt für Liverpool, Gold wert. Du kriegst einen Spieler, den du variabel einsetzen kannst. Du kannst ihn als rechter Verteidiger einsetzen, kannst ihn aber auch als Rechtsaußen einsetzen. Also er hat, weil er eben diesen Speed hat, ja, er ist fleißig. Ein anderer Spielertyp wie Trent Alexander-Arnold. Ja. Trent war natürlich mit dem Ball ein super rechter Fuß, wo perfekte Flanken schlagen konnte, Diagonalbälle vorne rein. Also der war fußballerisch, sehe ich ihn einen Tick stärker, aber ich sehe dafür Frimpong wieder defensiv stärker und halt einfach vom Speed her nochmal eine ganz andere Hausmarke wie Trent Alexander-Arnold. Also das, sage ich, ist ein Top-Transfer für Liverpool. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, der ist für Liverpool wichtiger, wie dass Florian Wirtz zu ihnen kommt.
Das ist ein tolles Schlusswort. Ja, weil das ist mal, ja, das muss man mal sacken lassen. Ich auch. Also Florian Wirtz, da würde ich ja sagen, der tut jeder Mannschaft so gut. Besser geht's ja kaum mehr, aber.
Nein, der schadet ja nicht. Nein, um Gottes Willen.
Nein, nicht schaden. Du hast ja ganz klar gesagt,
aber Frimpong, ich weiß, ich behaupte, sie brauchen einen Frimpong mehr, wie jetzt gerade im Moment, Stand heute, Florian Wirtz.
Ja. Und wohin der Flo geht, ja, auch da wird ja viel gesprochen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wenn ihr dazu nochmal Markus' Meinung hören möchtet, dann, ich glaube, die letzte Folge war es, ne? Einfach ruhig nochmal reinschalten. Aber natürlich auch da, sobald irgendwo Tinte trocken ist auf irgendeinem Papier, wir sprechen gerne drüber. Und wenn spekuliert wird, spekulieren wir gerne auch noch mit. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit unserer angestammten 45 Minuten, an denen wir uns orientieren, damit es auch für euch nicht zu episch wird und ihr das ganz entspannt auch mal bei so einer Autofahrt hören könnt oder eben jetzt gerade bei der Gartenarbeit. Ist wieder tolles Wetter. Machst du Gartenarbeit, Markus?
Ich hasse Gartenarbeit. Ich habe zwar einen Garten und ich setze mich da auch wahnsinnig gern raus, aber mit der Arbeit habe ich es nicht.
Ja, gut. Also der eine macht das eine, der andere macht das andere. Du kannst ja noch ein Käffchen bei dem Wetter trinken im Garten. Ist auch nicht die verkehrteste Option jetzt für die anstehende Woche. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen weiterhin guten Start in die neue Woche. Freue mich auf die nächste Folge. Und euch, liebe Hörerschaft, auch nur das Beste. Behaltet eure gute Laune, eure Gesundheit und habt Spaß mit dieser Folge. mit Markus und mir und ja, kommt gut durch die Woche.
Und denkt dran, it's only rock and roll, but I like it. Servus.
So ist es. Ciao, ciao.